SRF 1.
Das Regionaljournal Ostschweiz. 14'000 Unterschriften in 2 Wochen für die katholische Sekte St. Gallen. Warum die Fladen in der Bevölkerung so verankert ist. Vor dem Absprung, der Oskar Skarione verlässt den FC St. Gallen wahrscheinlich Richtung Türkei. Ein Denkmal für die letzte Hex Anna Göld ins Glarus. Jetzt ist denn aber genug, sagen die Glanerinnen und Glaner. Und dann, wenn Facebook, Twitter und Co. gefährlich werden. Cybermobbing am Beispiel von einer Churer Sektklasse und was dagegen nützt. Und das Wetter, mal morgen regnet es zum Teil, dann wird es freundlicher. Am Mikrofon der Philipp Inauen. Noch kaum sind im Kanton St. Gallen für eine Petition so schnell so viele Unterschriften zusammengekommen. Der katholische Schulverein hat innerhalb 2 Wochen rund 14'000 Unterschriften gesammelt. Damit will er verhindern, dass der Kantonsrat seinen jährlichen Beitrag von 2 Millionen an die Sekundarschule Fladen in der Stadt St. Gallen streicht. Heute Morgen ist die Petition eingereicht worden. Pius Kessler.
Während Parteien und Gruppierungen nämlich wochenlang und mühsam Unterschrift für ihre Anliegen sammeln, ist es bei den Katholiken ruckzuck gegangen. Innerhalb 2 Wochen 14'000 Unterschriften und das auf dem Papier, ganz ohne Internet. Das hat auch die Schulpräsidentin Margrit Stadler überrascht. Sie, die schon 17 Jahre lang für die CVP im Kantonsparlament sitzt.
Ich habe Erfahrung auch mit politischen Unterschriftensammlungen und so etwas habe ich jetzt noch nie erlebt. Man steht hinter den Fladen und man will die auch erhalten und schützen.
Die Fladen also, die Sekundarschule in der Stadt St. Gallen, die von der katholischen Administration geleitet wird und wo es noch Buben- und Mädchenklassen gibt, die bewegt offenbar die Leute. Das sagt auch der Kommunikationsfachmann, der Ivan Köppel.
Ja, das ist einzig und allein ein Faktor. Das Anliegen, wofür man Unterschriften sammelt, muss bewegen und muss auch ein bisschen ins Herz gehen. Sonst kann man Unterschriften sammeln und werben und machen, solange man will.
Ivan Köppel weiss, wovon er redet. Als ehemaliger CVP-Parteisekretär hat er x politische Unterschriftensammelaktionen mitgemacht. Der Erfolg der Unterschriftensammlung hat aber auch rein praktisch damit zu tun, dass die Hälfte der Sekschüler St. Gallen in die Fladen gehen und dass die Fladen ihre ehemaligen ganz eng an sich binden. 9'000 eingeschriebene Mitglieder sind es im ehemaligen Verein. Dazu nur rund 1'000 Sympathisanten, die den Schulverein tragen. Die alle sind angeschrieben worden und die Schulpräsidentin Margrit Stadler sagt,
die Fladen hat eine 200-jährige Tradition. Da sind Persönlichkeiten aus Stadt und Land durch die Schule. Sie sind heute an wichtigen Positionen in der Wirtschaft, in der Politik, im Familienleben. Und diese Leute tragen die Fladen mit.
Ob sich das Kantonsparlament von dieser Fladensympathiewelle umstimmen lässt, wird sich Anfangs Woche zeigen. Dann entscheidet der Rat, ob er die jährlichen 2 Millionen für die Sekundarschule aus dem Budget streicht oder eben nicht.
Zu den Nachrichten und da zuerst in Kanton Thurgau. Im Kampf gegen das Defizit in der Rechnung nimmt der nämlich jetzt die Ergänzungsleistungen ins Visier. Ein Bericht zeigt, dass der Kanton mit verschiedenen Massnahmen 6 Millionen Franken sparen könnte. Darum soll jetzt Versicherungsbetrug stärker bekämpft oder die ambulante Pflegeversorgung ausbauen werden. Der Kanton appelliert auch am Bund, etwas gegen das Wachstum bei den Ergänzungsleistungen zu machen. In den letzten 7 Jahren sind die im Kanton Thurgau um über 50% gewachsen. Die deutsche Bundeswehr kauft den Movac Kreuzlingen 100 Igel ab. Der Igel ist ein panzertes Einsatzfahrzeug. Die 100 Fahrzeuge werden in Kreuzlingen und in Kaiserslautern und in Deutschland produziert, heisst in einer Mitteilung vom Mutterkonzern General Dynamics European Land. Der FC St. Gallen verliert anscheinend seinen Spielmacher und Topscorer Oskar Skarione. Der Blick meldet auf seiner Homepage, dass er zu Kasim Pasa in die Türkei wechselt. Der FC St. Gallen bestätigt die Meldung zwar nicht, sagt aber auf Anfrage, dass es Gespräche mit dem türkischen Verein gebe und der Oskar Skarione unbedingt will verpflichten. Der Ausserroder Reto Schoch hat das Race Across America fertig gefahren und ist als Dritter ins Ziel gekommen. Der Titelverteidiger von dem Non-Stop-Velorennen quer durch Amerika hat in den letzten Tagen mit Krämpfen und mentalen Problemen gekämpft. Zwischendurch hat das Rennen aufgeben. Der Kanton Appenzell-Ausserrhoden überarbeitet sein Hundegesetz. Der Kanton will schneller reagieren, auch dann, wenn ein Hund zum Beispiel häufig abhaut oder Leute schnappt und nicht erst, wenn schwerwiegende Vorfälle passieren. Dann wären neue Massnahmen möglich, sagt Lukas Gunzenreiner vom Ausserrhoder Volks- und Landwirtschaftsdepartement.
Mögliche Massnahmen sind, dass man im Hundealter einen Verweis erteilt oder dass man vielleicht einen Kurs schickt zu einem zusätzlichen Ausbildungskurs oder einen Verhaltenskurs für einen Hund. Bei weniger gravierenden Vorfällen ist wichtig, dass dann eine mögliche Massnahme auch verhältnismäßig ist und nicht stark eingreift in die Rechte vom Halter.
Hundehalter müssen neu auch eine Haftpflichtversicherung haben. Auf eine Liste mit verbotenen Rassen verzichtet der Kanton. Also eine Rassenliste sei schwierig umzusetzen. Zum Vorschlag der Regierung können jetzt Parteien und Verbände Stellung nehmen. Es hat lange gebraucht, bis der Kanton Glarus die Geschichte von Anna Göldi aufgeschafft hat. Vor 230 Jahren war Anna Göldi eine der letzten in ganz Europa, die wegen Hexerei hingerichtet worden ist. Vor 5 Jahren hat das Kantonsparlament Anna Göldi rehabilitiert. Seitdem gibt es in Glarus immer wieder Gedenkmärsche, Theateraufführungen, es gibt ein Anna-Göldi-Museum und jetzt ist auch noch ein Denkmal geplant. Das geht vielen Glarner aber zu weit. Der Philipp Gemperli hat sich in Glarus umgelassen.
Die wahre Geschichte von Anna Göldi spielt im 18. Jahrhundert in Glarus. Sie ist Magd. Das Anne-Mickeli, ein schwieriges Kind, wird der Anna Göldi anvertraut. Und plötzlich spuckt das Anne-Mickeli Nägel aus. Für die Eltern von Anne Mickeli und schlussendlich auch für den Richter ist klar gewesen, die Anna Göldi ist schuld, sie hat das Kind verhext. Mit einem Schwert hat ihr der Scharfrichter dann den Kopf abgeschlagen. Heute am gleichen Ort, zu Glarus unter dem Galgenhügel. Heute hat es hier einen Parkplatz, wo die Angestellten vom Spital ihre Autos parkieren. Es ist ein kleiner Parkplatz für rund 40 Autos. In der Nähe rasen die Schafe, ab und zu fährt das Auto vorbei. Vom ehemaligen Richtplatz von der Anna Göldi sieht man nichts. Und genau das will die Anna Göldi Stiftung ändern und dort ein Denkmal ansetzen.
Ja, das ist schon recht. Die sollen da nur den Jungen mal daran erinnern, wie es früher war.
Ich interessiere mich auch nicht so für das.
Was war, ist war. Und die nachforschen wollen, die sollen nachforschen.
Es ist schon recht, aber ich meine, das war ja so lange schon. Es ist jetzt halt der Trend, glaube ich, dass man so alt wieder so sich entschuldigt, überall.
Ja, ich finde es gut, dass man sie rehabilitiert hat. Aber ja, irgendwann muss man dann schon einmal sagen, dass es gut ist.
Man missbraucht sie auch noch so ein bisschen, einfach für Werbezwecke für den Kanton. Für das finde ich es als Thema eigentlich nicht geeignet.
Zu denen, die die Aktivitäten rund um die Anna Göldi als überflüssigen Kult sehen, gehört Walter Schaub, Kirchenpräsident von Obstalden in der Gemeinde Glarus Nord. Ein Denkmal, das sei jetzt wirklich zu viel des Guten.
Man hat im Kanton Glarus bereits Weg nach ihr benannt. Man hat ein Schauspiel gemacht, man hat ein Buch geschrieben, man hat einen Film gemacht. Und ich denke, das langt jetzt. Man sollte nicht noch mehr auf dem umreiten, auf dem Thema.
Die Geschichte von der Anna Göldi sei ein Schandfleck in der Glarner Geschichte. Grundsätzlich redet Glarner auch nicht gern über den Tolken, sagt der Walter Schaub.
Ausser er mache Furore und er könnte damit auch ein gewisses Image pflegen. Man will attraktiv sein, man will spektakulär sein und dann findet so eine Frau wieder an die Öffentlichkeit.
Der Gemeindepräsident von Glarus, der Christian Marti, hat Verständnis für den Walter Schaub. Er spüre auch bei anderen Leuten in Glarus eine gewisse Anna-Göldi-Müdigkeit.
Ich glaube vor allem eine Müdigkeit, dass vieles, vielleicht zu vieles, oder, in die Anna-Göldi hineininterpretiert worden ist, oder in den Namen Anna-Göldi. Sie steht ja für sehr viele Personen, die ein gleiches Schicksal erlitten haben. Und für viele Leute ist glaub, vor allem auch Grenzen erreicht, um die Anna Göldi zu kommerzialisieren. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Ich denke, Kommerzialisierung wird am Gewicht und der Bedeutung von der Anna Göldi und dem Versagen auch von der Gesellschaft zu wenig gerecht.
Ein Denkmal, ein Mahnmal für die Anna Göldi, da sei eher nicht dagegen, sagt Christian Marti. Betont aber gleichzeitig, dass die Gemeinde sich finanziell nicht daran beteiligt. Der Initiant von dem Denkmal ist der Walter Hauser von der Anna Göldi Stiftung. Er hat sich schon für die Rehabilitierung vor 5 Jahren eingesetzt und schon dort hat er gegen Widerstände innerhalb vom Kanton Glarus gekämpft. die gäbe es auch jetzt, aber...
Außerhalb des Kantons haben wir nur positive Reaktionen, haben wir nur Leute, die sich sehr dafür interessieren, gerade auch im Museum zu Mullis, wo heute eines der grössten kulturellen Anziehungspunkte im ganzen Kanton ist.
Die Anna-Göldi-Stiftung plant weiter am Denkmal. Im Moment werden rund 40 Vorschläge von Künstlern ausgewertet. Bis wann das Denkmal zustande kommt und ob überhaupt, ist aber noch völlig offen.
Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Es war 20 vor 6 Uhr. Facebook und Twitter, das ist für viele Jugendliche eine Selbstverständlichkeit. Die digitale Welt hat aber auch ihre Tücken. Viele Junge haben schon mitbekommen, wie jemand in so sozialen Netzwerken fertig gemacht worden ist. Wenn jemand über längere Zeit im Netz belagert und beschimpft wird, dann redet man von Cybermobbing, ein Thema, das die Jungen beschäftigt. Silvio Licht war zu Chur in einem Oberstufenschulhaus.
19 Schülerinnen und Schüler sitzen in ihren Bänken und arbeiten an einer Arbeit. Es ist eine ganz normale Zweizeckklasse. Die meisten dort drinnen sind jeden Tag im Internet und fast alle kennen jemanden, der im Netz schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Einer von ihnen, sagen wir dem Remo, weiss ganz genau, wie es ist, wenn jemand im Internet auf einem losgeht. Wegen Fotos, die er auf Facebook gestellt hat, ist er fertig gemacht worden.
Sie haben gefunden, ja, da nicht so cool oder du bist überhaupt nicht cool, du bist hässlich. Und das hat mich dann halt schon verletzt. Und dann sind Kommentare gekommen, wie geh raus aus Facebook, die braucht auch niemand und so. Es ist schlimm, so das erleben, weil ich weiss selber, wie das ist.
Hinter dem Mobbing sind die Schüler von seiner früheren Klasse. Der Remo hat sich seinen Eltern und dem Schulsozialarbeiter anvertraut und die haben ihn dann unterstützt und geholfen, dass es aufhört. Mittlerweile hat er Ruhe. Die falschen Kleider, eine krumme Nase oder sonst etwas Kleines langen häufig schon und man wird angefeindet. Auch im Schulzimmer nebendran sitzt jemand, der im Internet gemobbt worden ist. Die junge Schülerin will aber nicht darüber reden. Ihre Geschichte erzählt darum eine enge Freundin.
Man hat sie beleidigt wegen ihrem Aussehen und ihr gesagt, sie soll sich vor den Zug schmeissen und dass sie nichts wert ist. Ja, das eigentlich...
Worte, die verletzen und einen Teenager leicht aus der Bahn werfen können.
Sie ist dann halt auch, hat gesagt, ja, dass sie auch nicht mehr leben will, weil es macht, sie hat auch nicht mehr gelacht und sie ist einfach immer so traurig rumgelaufen. Und es hat halt schon weh gemacht, nur so das zuzuschauen, wie es ihr auch geht.
Am Anfang hat sich die Kollegin nicht helfen lassen, weil sie sich geschämt hat. Irgendwann hat sich die Schülerin dann aber dem Lehrer anvertraut. Die Schulsozialarbeiterin ist eingeschaltet worden und auch die Person, die die Schülerin geblockt hat, musste antraben. Mittlerweile ging es ihrer Freundin wieder besser. Die Churer Schulsozialarbeit die bietet Gewaltprävention an und dort ist auch Mobbing und Cybermobbing ein Thema, sagt die Schulsozialarbeiterin Natalie Brady. Wie verhält man sich im Netz richtig? Wie gehen die Schülerinnen und Schüler mit Konflikt um? Und was braucht es, um systematische Plagen zu stoppen? Umfragen unter den Schülern haben erstens gezeigt, das Thema beschäftigt und zweitens, wer im Netz geblogget wird, der kommt häufig auch im richtigen Leben dran.
Es gibt nicht nur den Cybermobbing-Raum. Also es gibt nicht einfach Cybermobbing und Mobbing. Die Schüler haben ganz klar angegeben, wenn Mobbing passiert, Cybermobbing passiert, passiert es auch in der Schule. Also es passiert auch im Schulalltag. Das Schwierige am Cybermobbing ist, im Gegensatz zum Mobbing, wie man es vielleicht früher kennt hat, wo man die Medien noch nicht so können nutzen konnte, es gibt keinen Schonraum mehr für die Kinder und für die Jugendlichen. Das heisst, wenn sie die Schule verlassen, geht es zu Hause weiter.
Cybermobbing ist zurzeit auch ein Thema in der Bündner Politik. Auf die politische Agenda gekieft hat das erste Bündner Mädchen-Parlament letzten Herbst. In einer Petition fordern sie, dass jede Gemeinde an der Schule jemanden anstellt, der da ist für Schüler, wenn sie Mobbing-Probleme haben. Das Bündner Parlament, der Grosse Rat, hat die Anregung in diesen Tagen der Regierung weitergegeben. Jetzt liegt es an ihr, ob sie den Ball der jungen Mädchen aufnehmen will oder nicht.
Der Silvio Lichti hat mit Jugendlichen zu Chur zum Thema Cybermobbing geredet. Was also kann man gegen Cybermobbing machen? Was sind Strategien, die Erfolg könnten haben? Der Thomas Merz, Dozent an der Pädagogischen Hochschule Thurgau, beschäftigt sich intensiv mit dem Problem. Der Peter Traxel hat mit ihm geredet und ihn gefragt, was konkret hilft, wenn jemand von Cybermobbing betroffen ist.
Ganz entscheidend ist, dass man natürlich, wenn man jetzt bereits Opfer geworden ist, sich beraten lässt, unterstützen lässt. Bei Mobbing ist ganz typisch, dass man selber praktisch nicht aus dem rauskommt. Also meistens braucht es halt bei jugendlichen Erwachsenen, die einem auch darin begleiten und unterstützen, Mobbing zu beenden oder auch mit den Folgen von Mobbing dann können umzugehen.
Jetzt ist ein Cybermobbing etwas ganz besonders Subtiles, weil man eigentlich jemanden angreifen kann, ohne dass man sein Gesicht zeigen muss. Hat das dazu beigetragen, dass das so überhand nimmt?
Quantitativ ist es nicht so häufig. Qualitativ ist es tatsächlich ein Problem, oder? Weil die Betroffenen natürlich, sobald man im Internet auch Mobbing erfährt, auf eine andere Art nochmal beschädigt sind. Also da, was im Internet ist, da sind potenziell viel mehr Leute und es bleibt auf Dauer auch im Internet verfügbar. Und das sind natürlich zwei entscheidende Punkte, die jetzt das Cybermobbing von traditionellem Mobbing unterscheidet. Und darum auch besonders schmerzhaft oder besonders folgerreich auch ist.
Gibt es da ein typisches Opferprofil?
Was typischerweise der Fall ist, es gibt relativ wenig, wo jetzt nur von Cybermobbing betroffen sind. In aller Regel sind Jugendliche, die von Cybermobbing betroffen sind, eben auch von Mobbing sonst betroffen. Da kann man eigentlich klar sagen, aber grundsätzlich muss man leider sagen, es kann eigentlich jede Schülerin treffen.
Aber kann man sagen, je nachdem, was man ins Internet einstellt, es wird auch entsprechende Reaktionen geben. Also Cybermobbing ist auch eine Reaktion auf ein Verhalten, das vielleicht nicht immer ganz unproblematisch ist.
Man kann sich natürlich geschickt oder weniger geschickt verhalten, aber das Opfer ist nie die Schuld. Also da ist noch wichtig, wenn man sich mit dem befasst, oder nicht am Schluss einem Opfer die Schuld zu geben, dass es überhaupt gemobbt wird. Und dann gibt es aber klare Hinweise, oder wie man möglicherweise das Risiko auch kann vermindern kann. Eine ganz zentrale Strategie ist beispielsweise einfach zu lernen, Eskalationen zu vermeiden. Also dass man im Grunde genommen Auseinandersetzung, wenn man die auf dem Internet führt, auch kann beenden oder auf einer niedrigeren Stufe behalten, bevor es effektiv zum Mobbing kommt.
Also das heisst zum Beispiel auch, sich zu überlegen, was für Bilder stelle ich überhaupt ein, was könnte eventuell Reaktionen geben, gleich mit den Äußerungen, also ein bisschen kontrollierter mit dem Medium, zum Beispiel Facebook, umgehen.
Auf alle Fälle. Da muss man allerdings auch sagen, oder? Es ist nicht immer so, dass man mit Bilder, die man selber ins Internet gestellt, belästigt wird, sondern typischerweise, wenn natürlich Mobbing oder Belästigungen passieren, dann sind es auch Bilder, die andere ins Internet stellen.
Facebook, das ist ja etwas Privates, also wenn man da rein tut, wie könnte denn da die Schule zum Beispiel oder auch die Eltern etwas gegen das Cybermobbing machen?
Es gibt eigentlich so ein paar entscheidende Punkte, die man sicher kann in Schulen oder auch zuhause besprechen. Das Wichtigste habe ich vorher wahrscheinlich schon gesagt, also das Lernen, Eskalationen zu verhindern. Ebenfalls ein wichtiger ist natürlich einfach das Wissen, dass wenn man Mobbing selber erfährt, dass man sich sehr rasch muss wehren. Sobald eben beispielsweise Bilder oder Filme oder so dann weitere Kreise tüchen, auch von weiteren geteilt werden, dann nimmt Mobbing im Internet manchmal relativ rasch ein grosses Ausmaß an. Und darum heisst es einfach, je früher ich kann eingreifen, umso wichtiger. Also wenn man sich auch bei entsprechenden Beratungsstellen meldet, das rasche Reagieren ist dort sehr wichtig.
Sagt der Thomas Merz. Er ist Fachverantwortlicher für Medienarbeit an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Mit ihm geredet hat der Peter Traxler.
In der Stadt Luzern gibt es seit 5 Jahren ein muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof. Dann hat es der Wegen noch gerumort in der Politik. Heute ist es ruhig, sehr ruhig sogar. Auf diesem Grabfeld sind nämlich erst auf 14 Leute beerdigt worden, obwohl in dieser Zeit viel mehr muslimische Leute gestorben sind. In vielen Walliser Dörfern sind gerade diese Häuser mitten im Ortskern verkehrt und unbewohnt. Ein Grund dafür ist das Walliser Erbrecht. Das erklären wir und erzählen, wie die Lötschentaler Gemeinde Platten das Problem anpackt. Und dann ist im deutschen Lörrach gerade an der Grenze das blanke Entsetzen ausgebrochen diese Woche.
Ist das ein Aprilscherz?
Ich finde es eine Sauerei.
Ich finde es echt eine Frechheit.
Das finde ich blöd.
Einfach schrecklich.
Diesen Löracherinnen nimmt man etwas weg, das wehtut. Die Migros, Die Migros hat diese Woche bekannt gegeben, sie verkauft alle Läden in Deutschland. Es rendiert zu wenig. Das alles morgen Mittag, gerade nach der 12 Uhr hier auf SRF 1 bei Regional Diagonal.
Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Es ist 5:06 Uhr. Das sind die Meldungen vom Tag im Überblick. Rund 14'000 Unterschriften innerhalb von 2 Wochen. Mit einer Petition will die katholische Schule St. Gallen seine Sekundarschule die Fladen vor Sparmassnahmen vom Kanton verschonen. Der will nämlich seinen Beitrag von 2 Millionen Franken an die Sekundarschule streichen. Heute Morgen haben 600 Schüler die Petition übergeben. Der FC St. Gallen verliert scheinbar seinen Spielmacher und Topscorer Oskar Scarione. Der Blick meldet auf seiner Homepage, dass er zu Kasim Pasa in die Türkei wechselt. Der FC St. Gallen bestätigt die Meldung zwar nicht, sagt aber auf Anfrage, dass es Gespräche mit dem türkischen Verein gebe und der den Oskar Scarione unbedingt will verpflichten. Der Kanton Appenzell-Ausserrhoden überarbeitet sein Hundegesetz. Der Kanton will schneller reagieren, auch dann, wenn ein Hund zum Beispiel häufig abhaut oder Leute schnappt und nicht erst, wenn schwerwiegende Vorfälle passieren. Hundehalter müssen neu auch eine Haftpflichtversicherung haben. Auf eine Liste mit verbotenen Rassen verzichtet der Kanton aber. Also eine Rassenliste sei schwierig umzusetzen. Und damit zu der Wetterprognose und zu der Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht kann es etwa regnen. In den Bergen kann auch noch ein kräftiger Platzregen mit dabei sein. Die Temperaturen sinken auf etwa 13 Grad. Morgen ist es zuerst noch trüb und zum Teil auch noch nass. Die Regenwolken verschwinden aber dann und die Sonne zeigt sich besonders in der Bodenseeregion ab und zu. Am meisten Wolken bleiben noch in den Voralpen zwischen dem Glanerland, dem Toggenburg und dem Appenzellerland hängen. Hier kann es am Nachmittag auch noch mal kurz nass werden. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag zu Wattwil und zu Appenzell auf 19 Grad, Zerisau und St. Gallen wird es 20 Grad, zu Glarus 22 Grad, zu Rapperswil und zu Kreuzlingen 23 Grad und zu Buchs gibt es 24 Grad. Am Sonntag ist dann zuerst noch ein bisschen Sonne möglich, dann ziehen die Wolken auf und es wird etwa die nass. Es bleibt kühler bei höchstens 20 Grad, dazu geht noch ein zügiger Westwind.
Sabine Balmer. Und das war das Regionaljournal Ostschweiz. Alle Beiträge zum Nachlesen gibt es im Internet unter srf.ch. Verantwortlich für die Sendungen heute, die Maria Lorenzetti, am Mikrofon war der Philipp Inauen. Schönes Wochenende.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.